Ein Herz
und ein Habibi
mit Beatrice Mansour
und Ahmad Mansour.
Eine Frau, ein Mann. Zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
Wirklich? Eine deutsche Ehe? Hallo mein Herz.
Hallo Habibi.
Ich bin hier alleine im Studio. Wo bist du?
Ja, ich weiß nicht. Wo bin ich? Haben wir uns getrennt?
Nein, noch nicht. Also laut meiner Information.
Laut meinen Informationen auch. Ich bin im wunderschönen Allgäu. Und bin umgeben von idyllischen Bergen, einer idyllischen Landschaft mit wundervollen, bewaldeten, grünen Bergen und Kugeleut. Ich mache Urlaub. Ohne dich.
Ohne mich.
Ja. Mit unserer Tochter, die habe ich mitgenommen, und mit meinen Eltern, die habe ich auch mitgenommen.
Und deshalb bin ich nicht dabei.
Und? Ist das deine Freude?
Und wir führen jetzt eine binationale Ehe und nehmen einen Podcast mit Teams.
Richtig.
Ich sehe dich jetzt vor dem Computer und wenn wir fertig sind, gehe ich nach Hause. Das Frühstück steht seit 2 Tagen auf dem Tisch. Ich muss es nicht aufräumen.
Oh Gott.
Und die Spülmaschine wird nicht aufgeräumt, sondern es wird nur Platz gemacht für die neuen Sachen und dann läuft sie wieder.
Oh Gott.
Machen ganz viele Männer, auch wenn sie das nicht zugeben.
Bist du dir sicher, dass das viele Männer machen?
Ja, wenn ich mit denen alleine spreche, dann sagen sie ja. Wenn sie mit ihren Frauen sprechen, dann sagen sie nein.
So. Ja, Hauptsache, die Wohnung sieht halbwegs normal und in einem anständigen Zustand aus, wenn ich wieder zurückkomme. Alles, was dazwischen passiert ist, ist mir egal.
Genau. Und darum geht es. Als wir geheiratet haben, als wir uns kennengelernt haben, wohnte ich alleine. Und meine Wohnung war viel sauberer als deine. Nicht, dass die Leute denken, jetzt ich bin patriarchalisch und weiß ich nicht was. Ich habe sogar bei dir sauber gemacht.
Was?
Und Sachen repariert.
Was? Einmal.
Einmal?
Ja. Ich muss sagen, es ist ein komisches Setting. Es ist ein bisschen ungewohnt. Ich versuche, an dem Mikro vorbeizugucken, dich auf dem Bildschirm zu sehen, aber ich sehe dich immer nur so mit einem halben Auge. Mit einem anderen Auge gucke ich ein bisschen auf die Technik. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen auf dich konzentrieren. Ansonsten bin ich ein bisschen aufgeregt, nicht, dass es hier schief geht.
Ja, sehr ungewöhnlich dieses Mal. Aber ich vermisse euch.
Ich vermisse dich auch. Und deine Tochter vermisst dich auch. Und das Schöne ist ja, wir sind jetzt an einem Ort, an dem wir letztes Jahr im Oktober zusammen waren. Das heißt, du weißt eigentlich ganz genau, wo wir sind. Du weißt, hast sogar ein Bild von der Wohnung, weil wir dort ja auch zusammen viele schöne Tage verbracht haben. Und haben auch, hat man das jetzt auch gehört? Kling? Hast du was gehört? Nee, ne?
Ich habe was gehört, aber es ist okay, es gehört dazu. Es muss nicht alles perfekt sein.
Hast du dann eine wunderschöne Vorstellung davon, wo wir sind. Und wir sind gestern auch einen Weg gelaufen, den wir letztes Jahr auch zusammen gelaufen sind und hatten wunderschönes Wetter.
Verstehst du, dass es hier eigentlich um eine psychologische Kriegsführung, was meine vor allem Schwiegereltern gerade betreiben? Sie besitzen die schönen Erinnerungen, die ich mit euch gehabt habe, mit neuen Erinnerungen. Das ist perfide.
Nein, das hat mit deinen Schwiegereltern, mit meinen Eltern nichts zu tun.
Ja.
Weil die Vorstellung, dass ich hierher fahre, das kam von mir. Ich wollte hierher fahren. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann packe ich sie ein und nehme sie mit. Dann habe ich meine Aufgabe als guter Tochter einen guten, wie soll man sagen, gute Karma-Punkte gesammelt.
Also, das Zimmer von meiner Tochter habe ich zugemacht. Ich bin nicht in der Lage, reinzugucken.
Oh.
Ich habe alle Sachen versteckt, wirklich? Damit ich nicht irgendwelche kleine Socken sehe. Und dann bin ich sowieso schon depressiv. Dann werde ich noch depressiver. Ja.
Es geht vorbei. Wir kommen wieder. Und dann denkst du wieder mit großer Freude an diese Tage zurück, wo du alleine sein konntest.
Ja, aber ich würde gerne jetzt ein paar Tage Hartz-IV-Arbeitlosen Zustände erleben und einfach, egal wann ich aufstehe, egal wann ich schlafen gehe, ich habe nichts zu tun, aber ich bin nur unterwegs. Das heißt, ihr macht Urlaub und ich arbeite. unglaublich viel gerade.
Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ja, du armer Schatz. Nein, aber es ist doch gut, dass du viele Termine hast, weil eigentlich hast du dir das auch erstens gewünscht, nach 2 Jahren Corona, dass wieder was los ist, du wieder Termine hast, du unterwegs bist, deine Meinung gehört werden will, du nicht aus den Medien rausgeschnitten wirst und es auch jede Menge Themen gibt, über die du sprechen kannst und dann dazu auch noch dein Buch gut vermarkten kannst. Das ist doch perfekte Mischung. Was willst du mehr?
Vor allem mein Buch. Also ich habe hier ein Programm, der sagt, wer gerade zuhört und das Buch nicht gekauft hat, mit Adresse und Bild.
Ja.
Und ich habe die LKA jetzt die Aufgabe gegeben, diese Menschen zu Hause zu besuchen.
Oh, war ja.
Und ihnen ein Angebot machen, das sie nicht ablehnen können.
Okay.
Kauft das Buch. Kauft das Buch.
Wie läuft es denn jetzt? Wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, wie dein Buch läuft und bist du zufrieden?
Das Buch läuft großartig. Ich bin nie zufrieden. Ich will es mehr. Aber es läuft wunderbar. Ich war jetzt auf die Buchmesse 2 Tage und ich dachte, ich kriege Corona, aber ich habe kein Corona gekriegt, obwohl ich mindestens 4000 Menschen ohne Maske getroffen habe. Ich habe viele Termine da gehabt. Ich war auf allen wichtigsten Bühnen. Ich habe mein Buch jetzt in Berlin mehrfach vorgestellt, in Frankfurt, bald woanders. Also ich bin super unterwegs. Ich habe, glaube ich, innerhalb von 3 Wochen über 60 Interviews gegeben. Und das läuft das weiter. Und da freue ich mich sehr, dass es gut ankommt, auch wenn manche das Thema ablehnen und nicht so gerne darüber sprechen und mir Vorwürfe machen, ich mache hier Panik. Aber es ist die Realität, die manche nicht sehen wollen. Und weißt du was, die Realität hat mich auch heute Morgen eingeholt.
Was ist dir passiert?
Und wie schön, dass du es mir verboten hast, irgendwelche Waffen im Auto zu haben.
Siehst du, ich wusste, eines Tages wirst du mir dankbar sein dafür. Ich habe es heute nur in den Schlagzeilen gelesen. Die Verkehrsinformation in Berlin hat getwittert, es geht schon wieder los. Alles ist zu blockiert.
Das macht mich so wütend und ich weiß, vielleicht haben wir auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht eine gewisse Sympathie mit diesen Kriminellen, nenne ich das so, die der Meinung sind, weil sie ein so wichtiges Anliegen haben, dürfen sie auch einfach die Straßen blockieren. Und Twitter feiert diese Menschen, hat ganz großes Verständnis dafür und es gibt schon Stimmen, die dafür sind, die Demokratie einfach außer Kraft zu setzen, weil das Thema ist viel wichtiger als die Demokratie. Und dann stehe ich da hilflos und du weißt, wie ich mit Hilflosigkeit umgehe. Du weißt, dass ich ein Problem habe, am Weihnachtsmärkte zu laufen, weil die Leute zu langsam laufen und das macht mich Wahnsinn. Und auf einmal laufen die Leute nicht langsam, sondern sie blockieren einfach die Straßen. Und meinten, sie sind moralischer, sie sind viel besser als alle anderen, weil sie jetzt die Klima retten. Und ich will nicht mitmachen. Und ich weiß, dass die Leute vielleicht jetzt ein bisschen, ja, schockiert darauf reagieren. Nein, ich will nicht mitmachen. Wir haben eine Klimakrise.
Warte kurz, du willst das Klima nicht retten?
Oder nein, ich will bei diesen unsinnigen kriminellen Machenschaften nicht mitmachen. Ich will nicht, dass diese Leute mir vorschreiben, wie ich zu leben habe. Ich will auf nichts verzichten. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass wir Autos haben und Autos fahren. Und es gibt noch Leute in Berlin und überall, die arbeiten, die angewiesen sind auf das Auto. Ich kann ja leider nicht mit der öffentlichen fahren, weil A, es ist logistisch einfach super kompliziert und B, weil ich eine Gefährdungsstufe habe, die mich nicht ermöglicht, einfach ein U-Bahn oder ein S-Bahn zu fahren. Ich habe das jahrelang gemacht und das war auch nicht ideal. Und jetzt will ich Wohlstand genießen. Und ich frage mich, mit welchem Recht kommen Leute, die seit 3 Generationen in Frieden und Wohlstand leben, die eigentlich alles gekriegt haben, was sie zu kriegen gab, und jetzt wollen sie mir vorschreiben, dass ich mein Leben verändern soll. Ich habe diesen Wohlstand nicht seit langem. Und ich will das auch meine Kinder anbieten. Und diese apokalyptischen Vorstellungen teile ich nicht. Ja, es gibt eine Klimakrise. Ja, wir müssen was dagegen machen. Aber nicht auf diese Art und Weise. Nicht, dass wir unsere Industrie komplett aufgeben, dass wir keine Energie kaum haben, dass wir hier irgendwie mit Gewalt versuchen, Sachen zu verändern und Wohlstand und Wachstum und alles Mögliche irgendwie alles unwichtig betrachten und hoffen, dass wir die Welt retten. Aber das ist so deutsch, mein Herz. Das ist so... Es ist nur hier zu beobachten. Es gibt ja Klimawandel überall in der Welt. Aber mit diesem Fanatismus, dieses Thema zu betrachten, es ist nur deutsch.
Weiß ich nicht. Also ich in zwei Sachen stimme ich mit dir überein. Dieser Fanatismus und diese Vehemenz ist extremistisch. Ja, und ich glaube, wäre das eine andere Ideologie, wären wir, glaube ich, uns alle total einig, dass das nichts mehr mit normalem demokratischen Widerstand zu tun hat oder so, sondern es einfach blind extremistisch ist, die auch einer gewissen Form von Ideologie folgen. Die Frage ist aber, und da würde ich dir widersprechen, wenn wir jetzt eben... Also das Klima ändert sich, ändern sich die Lebensbedingungen auf unserem Planeten. Ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht irgendwie die Köpfe heiß reden. Das ist überall sichtbar. Und die Frage ist aber, welcher Weg ist der, der uns da rausführt aus dieser Krise und auch eine Zukunft ermöglicht, die den Wohlstand nicht nur dir ermöglichen, und vielleicht noch unserer Tochter und danach ist es aber vorbei, weil einfach das so lebensfeindlich ist, dass es einfach an vielen Stellen weder Wasser noch Lebensmittel noch sonst irgendwas gibt und einfach damit die Zukunft anderer Generationen auch in Frage steht. Und das ist ja auch das schlagende Argument jetzt von gerade dieser Gruppe, über die wir sprechen, die nennen sich ja sogar letzte Generation. Ja, weil sie sagen, wir haben nur noch jetzt die Chance, irgendwas umzudrehen. Ansonsten ist eigentlich das Ende schon vorprogrammiert. Und ganz so würde ich das tatsächlich nicht sehen. Und der Mensch hat in der Geschichte seit seiner Existenz gezeigt, dass er erfinderisch ist, dass er einen unbrechbaren Überlebenswillen hat und dass er eigentlich auch fortschrittlich denkt. Und ich kann mir nicht vorstellen, an der Stelle würde ich dir vielleicht sogar recht geben, dass es eine deutsche Variante ist, das Problem zu lösen, zu sagen, wir besinnen uns auf Minimalismus, auf Verzicht, auf Rückkehr von Lebensweisen, die vorher waren.
Hi, wir sind das kleine Fernsehballett. Das besteht aus Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Und wie der Name schon sagt, tanzen wir übers Fernsehen. Naja, eigentlich reden wir übers Fernsehen. Und wir wollen ganz ehrlich sein, wir reden relativ unprofessionell übers Fernsehen, aber mit so viel Leidenschaft. Und bestimmt 50% Ahnung, wenn nicht sogar 40.
Hört unseren Podcast, das kleine Fernsehballett, jeden Mittwoch eine neue Folge, exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 45 Tage kostenlos testen unter go.podimo.de/fernsehballett. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Und mittanzt.
Was heißt vorhersagen? Das mit dem Esel, das wir fahren, dass wir jetzt eine Lastfahrrad kaufen und damit unseren Alltag bewältigen? Also denkt das bis zum Ende. Und ich glaube, die Leute haben es nicht verstanden, was diese Fanatiker eigentlich wollen. Diese Fanatiker wollen ein System wechseln. Sie wollen, dass wir einfach nicht mehr fliegen, dass wir nicht mehr Fleisch kaufen, dass wir nicht mehr mit dem Autos fahren, dass es eine radikale Veränderung gibt. Und ja, Klimawandel muss begegnet werden, aber die Welt macht es anders. Die Welt macht es mit Innovationen, mit erneuerbarer Energie, mit Veränderungen, mit kapitalistischen Mitteln, um genau das zu erzeugen oder zu erreichen, dass die Welt vielleicht ein besserer Ort für unsere Tochter und für die Generationen danach. Aber ich glaube nicht, dass wir unsere Tochter was überlassen, wenn wir jetzt alles auf alles verzichten und sagen, dann fahr einfach mit dem Fahrrad und mit weiß ich nicht was zur Arbeit und beweg dich einfach nur in Deutschland und Langstreckenflüge ist nicht möglich, besuch nicht deine Familie in Israel. Das ist sowieso eine Sünde und weiß ich nicht, was noch auf uns zukommt. Und das teile ich nicht mit. Und ich habe genau wie diese Leute auch eine Berechtigung, meine Meinung zu sagen. Das Problem ist, das wird so moralisierend dargestellt und das ist schon eine Faktor für die Radikalisierung und diese apokalyptische Vorstellungen. Ich meine, ich gucke manchmal abends mit meiner Tochter Maus und wenn ich sehe, wie viel apokalyptische Vorstellungen in Mausclips mittlerweile vorhanden sind, ich weiß, dass manche super versuchen, auch die Kinder einfach diese Hilflosigkeit zu ersparen. Das ist auch merkbar. Aber ich habe manchmal auch Bauchschmerzen, sie bestimmte Sachen sehen zu lassen. Weil genau diese apokalyptischen Vorstellungen, die diese Menschen haben und verteilen, ist nicht etwas, was kindergerecht ist. Die Kinder müssen die Möglichkeit bekommen, auch Sachen zu verändern, auf Plastik zu verzichten, in ihren Alltag mehr für die Klima zu tun, Bewusstsein zu entwickeln, aber halt im Rahmen der Möglichkeiten und nicht zu sagen, ihr seid sowieso die letzte Generation und in 30 Jahren werdet ihr alle irgendwie im Wasser schwimmen. Das ist nicht die Angstpädagogik, mit der ich meine Tochter großziehen will. Ich bin ja auch radikalisiert worden, genau mit solchen Narrativen. Wir sind die letzte Generation und dann noch kommt die Jungs Gericht und dann werden alles in Flammen sitzen und es wird eine Armageddon geben und dann stehst du vor Gott und wirst du entweder im Paradies und in der Hölle gehen. Und deshalb reagiere ich auch allergisch drauf. Und ich frage nochmal, mit welchem Recht entscheiden diese Leute für ihre Anliegen, einfach die Straßen zu sperren? Darf ich morgen die Straße sperren, weil der politische Islam unsere Gesellschaft unterwandern will? Es ist auch eine wichtige Anliegen.
Ja, darfst du. Das ist immer noch gedeckt im Rahmen unseres Grundgesetzes und du bist der Kämpfer für Demokratie und das ist ein sehr demokratisches Mittel, was sie machen mit dem zivilen Widerstand. Das ist völlig in Ordnung. Ist auch in Ordnung, wenn sie sich dann dem widersetzen, dass sie dann das räumen müssen, dass sie dann auch eine Anzeige bekommen wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und dann ja auch vor Gericht müssen. Ist ja auch passiert und wird ja auch durchgesetzt.
Ja, aber sie behandeln sich teilweise als politische Gefangene und sind schockiert, dass sie vor Gericht stehen. Nee, schockiert
sehe ich nicht, dass sie sich fühlen.
Doch.
Nee.
Sie finden, na doch, also wenn du ihre Statements auf Twitter liest, dann sind sie nicht einverstanden, dass sie vor Gericht gehen. Und das ist dieser hauchdünne Unterschied zwischen einem demokratischen Mittel, protestieren, Demos machen, bewusst machen für das Thema und krimineller Machenschaften. Und wenn ich eine Infrastruktur angreife, wenn ich den Verkehr in Berlin stoppe, wenn ich Handwerker, Menschen, die zu ihrer Ausbildung, zu ihrer Schule, zu ihrem Beruf gehen, verhindern, das zu tun, dann ist das nicht mehr eine demokratische Mittel, sondern eine kriminelle Machenschaft. Und ich habe mit Leuten gestritten, ob das eine Ordnungswidrigkeit oder ist das eine Straftat. Für mich ist das eine Straftat. Und es gibt auch genug Juristen, die das auch so betrachten. Deshalb ist das kein legitimer Mittel. Und das nervt mich. Siehst du das in den USA? Siehst du das in Frankreich? Siehst du das in Italien? Nur in Deutschland muss alles, wenn es irgendwie eine Debatte gibt, in ihrer Absolutheit so geführt ist, dass es nur Schwarz und Weiß gibt. Es gibt Klimaunterstützer und es gibt Klimasünder und die müssen bestraft werden. Punkt. Das ist eine Debatte, die eigentlich ja radikaler Züge schon erweist. Und die Frage, ob es auch bleibt bei nur Straßen blockieren oder irgendwann auch wie bei RAF auch zu Menschen zu Schaden kommen werden.
Also ich kann deine Wut verstehen, aber ich muss dir trotzdem widersprechen. Ja, du hast recht, es wäre eigentlich demokratischerer oder demokratisch wäre der Weg, man meldet eine Demo an und dann wird es auch von der Polizei, werden die Straßen entsprechend gesperrt. Auch da musst du ja Einschränkungen hinnehmen, musst du eine Umfahrung nehmen, musst irgendwie eine Umleitung fahren und kannst eben nicht den direkten Weg fahren. Von daher, das alleine nur diese Einschränkung an sich würde ich jetzt nicht als Faktor nehmen. Dass es nicht angemeldet ist, würde ich schon als Faktor nehmen, weil sie im Grunde genommen den Rechtsgrundlagen oder den Rechtsboden, auf den sie sich auf der einen Seite berufen, indem sie sagen, sie wollen zivilen Widerstand leisten als demokratisches Mittel, umgehen sie das ja dann. Ne? Also halten sich dann da auch nicht so richtig an die Regeln, leisten auch Widerstand, lassen sich dann da nicht von der Straße irgendwie wegnehmen. Also von daher, ja, es ist an der Grenze dessen, was Demokratie auch erlauben kann. Aber auch da wiederum funktioniert ja in den meisten Teilen auch der Rechtsstaat, der das dann ja, der sie dann in Gewahrsam nimmt, der sie dann auch verurteilt. Gerade ist jetzt ja einer, ich weiß den Namen gerade nicht, der auch den Hungerstreik gemacht hat, um ein Gespräch mit Olaf Scholz zu erwirken, ist eben auch nochmal verurteilt worden, auch zu einer Geldstrafe, weil er... er hatte sich festgeklebt auf der Straße und hat dann Widerstand geleistet und wollte sich da nicht irgendwie entfernen lassen. Und das, was ich aber tatsächlich sehe, ist, dass eigentlich diese Frage über das Klima zu einer großen und einer wirklich sehr, sehr komplexen Fragestellung hinführt. Und ich habe das Gefühl, das überfordert sowohl die Politiker als auch andere auch Wissenschaftler, die jetzt vielleicht für das Klima Experten sind, die aber mit dem Klima oder mit Klimaforschung ja keine wirklich so groß systemischen Antworten liefern können, wie man das lösen kann. Sie können vielleicht bezogen auf das Klima Dinge lösen, aber es muss eigentlich verzahnt werden und viel interdisziplinärer gearbeitet werden. Ein Beispiel, wenn wir sagen oder uns das angucken, wer ist jetzt... man nur jetzt bezogen auf das CO2, was sind da eigentlich die besonderen CO2-Verursacher, dann ist es eben nicht unser Flug und es ist auch an sich nicht der Cargo-Flugbetrieb, ja, sondern es ist mit, glaube ich, 16% oder sowas der Anteil die Betonindustrie, also das Bauen, ja, Beton herzustellen. Und eigentlich müsste so insofern interdisziplinär sein, als dass dort Materialforschung viel, viel stärker vorangetrieben wird, auch international viel stärker kollaboriert wird, miteinander vernetzt gearbeitet wird und dort an Lösungen gesucht wird, damit eben an der Stelle alternative Verbundstoffe, Baustoffe etc. auch hergestellt werden können, die dann wiederum den Beton eben ablösen können und man anders baut. Ja, ich meine, das hat sich ja auch verändert. Wir bauen jetzt auch nicht mehr wie vor 20.000 Jahren mit irgendwelchen Holz- und Lehmziegeln und in der Höhle und so weiter. Also von daher glaube ich, dass wir viel stärker uns auf die Innovation konzentrieren müssen, viel stärker auf unsere Zusammenarbeitsfähigkeit über internationale Grenzen hinweg. Denn an der Stelle muss ich tatsächlich sagen, ist es eben kein nationales Interesse alleine, sondern Klima hängt eben einfach global ja miteinander zusammen. Und das, was in den Südseeinseln passiert, wenn dort das Wasser steigt, hat es auch Auswirkungen auf unser Klima hier vor Ort und auf die Lebensbedingungen. Und ein zusätzlicher Faktor ist eben auch, den man mit in die Kalkulation nehmen muss. Die Weltbevölkerung wächst weiter. Die ist alleine in meiner Lebenszeit irgendwie hat sie sich fast verdoppelt. Und wenn das in dieser exponentiellen Wachstumsrate weitergeht, brauchen wir Antworten darauf, wie wir eben mit einer wachsenden Weltbevölkerung auf der Erde umgehen. Also Thema Nahrung, Thema Platz, ja, Thema alles Mögliche, Bildung, Ressourcen insgesamt, das ist ja alles nicht unendlich.
Ja, und welche Antworten liefern diese Menschen, die die Straße blockieren? Welche Forderungen stellen sie, außer dass die Welt untergeht?
Eben. Und an der Stelle sage ich eben, es ist nicht zielführend. Ja, sie machen aufmerksam vielleicht auf ein Problem in einer Vehemenz, aber bieten zero Lösungen an. Es ist eher destruktiv, finde ich, weil es einfach viel stärker diese Polarisierung vorantreibt, weil man eben einfach durch diese extreme Mittel, die sie wählen, ja, tatsächlich irgendwie sich gezwungen fühlt, sich auch zu positionieren. Und das ist einfach... ja, wie soll ich sagen? Ich meine, wir als kleine Rädchen sozusagen können das große Ganze nicht verändern. Auch wenn wir aufhören zu atmen, auch wenn wir aufhören, Fleisch zu essen, auch wenn wir aufhören, weiß ich nicht, alles Mögliche zu machen, nur noch mit dem Lastenrad fahren und keinen Müll mehr produzieren. Ich glaube, insgesamt gesehen würde Deutschland komplett klimaneutral sein, alleine schaffen wir das nicht. Guck dir Indien an, die Menge an Menschen, die dort lebt, die sich auch umstellen müssten. China, afrikanischer Kontinent. Und da kommt man eben auch wieder mit diesem Argument, was auch du hattest, ja. Das sind ja auch nun Staaten, die einfach jetzt so langsam erst in diesen Genuss des Wohlstands kommen, ja, die auch anfangen, erste Generation zu sein, die einfach ein bisschen bequemer leben und die auch, glaube ich, wenig Interesse haben daran, das in irgendeiner Form abzugeben, sondern eigentlich eher da auch erstmal noch eine sehr deutliche Bewegung, glaube ich, hin ist Richtung Konsum und...
Nochmal, ich bin keine Klimawandelleugner. Ich sehe die Probleme. Ich sehe, dass wir was tun sollen. Aber ich sehe diese extremistische, apokalyptische Vorstellungen nicht. Und ich glaube, es hilft uns überhaupt nicht, wenn wir unseren Wohlstand aufgeben und alles irgendwie durch die Wand fahren hier in Deutschland und uns moralischer fühlen als alle anderen, wenn wir nicht wirklich in der Lage sind, Antworten zu liefern. Antworten, die auf der einen Seite die Klimawandel mildert, uns klimaneutraler macht, aber gleichzeitig auch den Wohlstand und Wachstum ermöglicht. Das heißt, wir müssen innovativer werden, wir müssen versuchen, Lösungen zu finden. Und diese Lösungen findet man nicht mit Straßenblockade, sondern man findet sie, indem man forscht, indem man die Industrie sozusagen auch die Freiheit gibt, sich neu zu entwickeln und neue Wege zu gehen und neue Sachen zu versuchen. Und dann kann Deutschland vielleicht eine führende Rolle spielen und diese Technik und diese Ideen auch die Welt weiterverkaufen. Und dann kann sie helfen. Sie kann aber nicht helfen, indem sie unsere Industrie komplett zerstört, durch die Wand fährt und dann sagt, ja, wir sind jetzt auf die richtige Seite der Geschichte und dieses Mal haben wir es richtig gemacht, aber wir haben 82 Millionen Menschen, die jetzt von Armut betroffen sind und die kaum irgendwie leisten können, mit einem Flugzeug von A nach B zu fliegen. Und ich merke jetzt aus psychologischer Sicht, Parallelitäten zu anderen extremistischen Ideologien, ohne sie vergleichen zu wollen mit den anderen Ideologien. Diese Zelebrierung von Leid, das ist ja Bilder, die ja reproduziert werden auf der Straße, als ob diese Menschen Jesus Christus wären und klar da von der Polizei irgendwie keine Ahnung was erleben werden, dann merke ich, dass sie apokalyptische Vorstellungen haben. Ihre Idee ist voller mit Dualismus, also schwarz und weiß, richtig und falsch. Und dann diese moralisierende Diskurs, die sie führen. Also bist du auf unserer Seite, dann bist du gut. Bist du nicht auf unserer Seite, dann bist du der Böse. Ich frage mich, warum müssen wir mit Kartoffelbrei jetzt Kunst und Gemälde werfen? Also was hilft das die Klima? Außer, dass diese Leute einfach das Gefühl haben, sie sind wieder in der Öffentlichkeit und haben nochmal Relevanz. Was hat das damit zu tun? Warum muss diese Kunstfeindschaft dabei sein? Die kenne ich ja, ohne vergleichen zu wollen, von den Taliban, von den IS, die auch ja historischen Sachen zerstört haben, weil das ist nicht ihr Glaube entspricht. Also warum tun wir das? Warum tun sie das? Und warum werden sie dann eingeladen überall in der Politik, als ob diese Menschen genau diejenigen, die jetzt die Klimathema besitzen sollen? Der Jugend ist nicht so, die Menschen in Deutschland sind nicht so. Und auch wenn die meisten feige sind, um einfach ihre Meinung zu sagen, dann sage ich das. Die Mehrheit in Deutschland findet nicht, dass diese Menschen diejenigen sind, die das Klimathema besitzen sollen. Sonst sollen andere Kräfte das tun, die lösungsorientiert sind. Und vor allem mache ich mir Sorgen, wenn man in den Schulen, wenn man in Elterngespräche und vor allem dann durch die Medien Kinder vermittelt, ihr habt keine Chance. Die Welt wird runtergehen, die Klimawandel ist nicht mehr zu bewältigen und das ist alles vorbei. Also wie sollen diese Kinder überhaupt die Fähigkeit bekommen zu handeln?
Naja, man bedient sich da eines Instruments, was so alt ist wie die Menschheitsgeschichte. Ich würde sagen, es ist einfach mit Angstpädagogik versucht man, Bewegung zu erzielen, ja, oder auch mit Angst Menschen zu lenken. Es ist ein ganz erfolgreiches Mittel, wenn man sich mal so in der Geschichte umschaut. Aber ich glaube, es sollte und es darf, nicht nur es sollte, es darf nicht mehr 2022 das Mittel der Wahl sein, um sowohl Handeln als auch öffentliche Meinung zu beeinflussen. Ich glaube auch, also zu alledem, was du sagst, wenn wir, also ich denke immer wieder darüber nach, was sind das für junge Menschen? Und es sind ja eigentlich hauptsächlich, und das ist ja kennzeichnend, irgendwie, es sind ja besonders junge Menschen, die das derzeit so extrem und extensiv führen. Da ist ja auch von dieser Friday for Future Bewegung, ist die letzte Generation im Grunde genommen so ein radikaler Flügel. Und Friday for Future ist ja nun in der Politik ziemlich angekommen, wird ja auch gehört und ist strategisch, glaube ich, haben sie mit an den Tisch geholt, einfach weil man davon ausgeht, erstens, wenn wir mit ihnen sprechen, können wir sie einbinden und zum anderen können sie auch ein Zugang sein zu der jungen Wählerschaft, die ja insgesamt auch häufiger ein Problem darstellt, gerade für SPD, CDU. Aber die Frage, die ich mir oft stelle, ist, was sind das für junge Menschen? Wo, aus was für Lebenswelten kommen die, dass sie eben so radikal sind und selber auch so angstbesetzt sind? Ja?
Okay, jetzt übernehme ich die andere Seite. Ich finde, es gehört dazu auch, dass die Leute in ihren jungen Jahren radikal werden. Jeder Ideologie, Institut, Thema, Partei ist in ihrer Entstehungsphase natürlich auch radikaler Anliegen oder radikaler Ideen in sich getragen. Und in diese Phase der zu einem Instituts werden, soziologisch gesehen, werden die Leute auch ein bisschen kompromissbereiter. Aber ich finde, das sind meistens junge Menschen, die in Überfluss gelebt haben, die aus Familien kommen, die Bourgeoisie in Deutschland eigentlich symbolisieren. Das sind Menschen, die noch nicht wirklich Mangel erlebt haben und das jetzt tun, um vor allem sich von der Elternhäuser, von den Vaterfiguren zu Hause auszulösen. Das ist ihre psychologische Auslösprozesse, die sie von ihren Eltern betreiben. Und so muss das auch eingeordnet werden. Und ihre Anliegen ist wichtig, darüber kann man reden. Aber ich finde nicht, dass die Politik diese Menschen zu 100% folgen soll, sondern da, wo Radikalisierung Tendenzen zu merken sind, müssen wir das wahrnehmen und das auch so besprechen und so auch darstellen.
Na, die Politik ist ja auch wiederum. Es ist ja kein einheitlicher Block, ne? Also.
Ja, aber sie werden mittlerweile, also sie haben Sympathien bei den Grünen natürlich, auch sogar für diese Kunstschädigung. Sie haben teilweise auch Verständnis und Sympathien für Straßenblockade und die CDU und die FDP und die SPD, die trauen sich natürlich nicht, weil sie eigentlich von Twitter beherrscht sind. Und keine wirklich Führungspolitiker, die in der Lage sind, auch Sachen zu sagen, die vielleicht die Wahrheit und ihre politische Haltung entspricht, aber bei Twitter nicht gut ankommen. Und deshalb halte ich sie für, also sowieso ist das ein anderes Thema, die Qualität unserer Politiker ist, hat massiv abgenommen. Das sind teilweise Menschen, wo ich frage, was machen sie da? Also ich war ja jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, bei einer Anhörung im Berliner Senat. Und das, was ich an Argumente gehört habe, ohne jetzt wirklich selber radikal zu wirken, das kann meine Tochter sogar mit 7 Jahren viel besser.
Ja, auf das Gleis wollte ich jetzt eigentlich gar nicht raus. Ich wollte noch mal was anderes fragen. Und zwar, wenn man sich jetzt eben noch mal, du hast auch vorhin gesagt, das ist so deutsch. Wenn man sich die anderen Länder anguckt, da sieht man das alles überhaupt nicht. Und also viele andere Länder kenne ich jetzt nicht so intensiv. Ich kenne jetzt Frankreich, Israel ein bisschen besser. Und wenn ich jetzt so ein bisschen vergleiche oder auch USA, auch da gibt's ja immer radikalere Gruppierung. Ich meine, Frankreich sowieso, das sind die Könige der Revolution, ja, das auch auf die Straßen gehens. Das sieht man dort häufiger. Das ist, glaube ich, sind wir in Deutschland einfach nicht so gewohnt. Vielleicht ist das auch die Frage, auch wenn du nach Israel guckst. Ich meine, gucken wir mal an, als jetzt die Preissteigerungen so extrem waren, wie krass die auch auf die Straße gegangen sind, ja. Also das war schon massiv. Und meine Frage ist, hat vielleicht Deutschland so wenig andere, drängendere Probleme und kann sich deshalb auch damit auseinandersetzen?
Die Priorisierung in Deutschland funktioniert sehr ideologisch. Wir haben andere Probleme. Aber in Deutschland haben wir es nicht geschafft, einen gelben Westen gegen Preissteigerung und gegen, keine Ahnung, Wohlstand, Abbau und so weiter und so fort irgendwie auf der Straße Menschen zu bringen. In Frankreich haben sie es geschafft. In Israel, ja, beobachte ich jeden Tag, das ist ein Riesenthema. Also, dass man das Leben nicht mehr leisten kann, dass es Preiserhöhungen überall gibt, dass die Leute auch von der Politiker erwarten, dass sie das Problem lösen. Und in Deutschland haben wir manche, die im öffentlichen Rechtlichen auftauchen und sagen, ja, macht alles noch teurer, das ist super gut so. Das ist der Weg, um irgendwie die Klima zu retten. Und das halte ich für bescheuert. Ich glaube, dass das alles eine Wohlstandsphänomene sind, dass in dem Moment, wo diese Menschen zum ersten Mal mit Mangel zu tun haben, dass es ihre Einstellungen auch verändern wird. Ich glaube, dass sie noch nie das erlebt haben. Und deshalb ist das auch in Deutschland aus zwei Gründen so massiv vorhanden ist. Der eine ist, wir können es leisten. Und B, ich glaube, die gesellschaftlichen Strukturen immer so gewesen, dass man in Deutschland, wenn man etwas tut, dann so richtig, bis zum Ende, ohne Kompromisse. Und das merkt man überall in allen möglichen Themen. Und was mir große Sorgen macht, darüber haben wir ja öfter gesprochen, ist die Tatsache, dass teilweise die Menschen hier nicht mehr diskutieren können. Entweder bist du auf meine Seite oder du bist falsch und du bist dann böse und du bist du gehörst dazu und du musst ganz schnell gecancelt werden mit deiner Meinung. Und das ist etwas, was ja kleine Radikalgruppen die Möglichkeit gibt, ganz groß rauszukommen, weil sie ja die Debatten sehr moralisierend sind. Aber wir wollen ja keine politische Haltung, sondern gucken wir mal in unsere Ehe. Was können wir dann für die Klima tun in unserer kleinen Welt? Und dann sage ich dir, ob ich mitmachen will oder nicht.
Ach so, ich dachte, du machst Vorschläge, weil du hast doch gerade gesagt, wir sollen in Lösungen denken. Mach doch mal einen Vorschlag.
Mein Vorschlag ist, die Industrie die Möglichkeit zu lassen, ihre Wege zu gehen und diese Wege auch in der Welt zu verkaufen. Das heißt, durch Innovation.
Okay, aber wir sind ja in der Ehe keine Ehe. In der Ehe sind wir ja keine Industrie. Du hast ja gerade gefragt, was können wir in unserer Ehe tun?
Wir kaufen Bio.
Mhm. Ich kaufe Bio.
Ich kaufe auch Bio.
Mittlerweile.
Ja. Wir essen weniger Fleisch.
Stimmt.
Nur 5-mal an der Woche und nicht 7.
Immer wenn du kochst, essen wir Fleisch. Wenn ich koche, vegetarisch.
Ja.
Dadurch, dass du mehr kochst, genau. Ja. Haben wir Fleischüberfluss.
Okay. Meine Tochter hat ja uns dazu bewegt, endlich Müll zu trennen.
Mhm.
Wollen wir das tun?
Von mir aus gerne. Wenn du da dich bereit erklärst und ich dann nicht den Müll nochmal trennen muss.
Na gut.
Wir können so Klebezettel dran machen an die, hier in der Ferienwohnung, es war sehr hilfreich, sind an jedem Mülleimer Klebezettel, was da rein muss.
Mhm.
Hilft.
Ja, genau. Mhm. Ja. Okay. Ja. Wir sparen Energie, indem ich immer die Heizungen ausmache und du wieder anmachst.
Ja, aber das spart keine Energie. Das ist Quatsch mit Soße.
Warum?
Weil du viel mehr Energie brauchst, um es wieder hochzuheizen, wenn du abends wiederkommst.
Na, aber ich mache nicht aus, ich mache auf 1 statt auf 2.
Trotzdem. Und dann machst du auf 3, um es schnell warm zu haben.
Ich mache alle Lichter aus, bevor ich das Haus verlasse.
Ja.
Aber was ich nicht machen werde, ich werde nicht weniger fliegen. Ich werde nicht weniger Auto fahren?
Naja, ich glaube, dass es völlig in Ordnung ist, diese, also das eben nicht vom Klima abhängig zu machen, sondern zu gucken, erstens, wo komme ich gut hin? Jetzt bin ich ins Allgäu von Berlin mit der Bahn gefahren, sehr klimafreundlich. Ja, ich habe jetzt ein paar Pünktchen, grüne Pünktchen gesammelt, aber weil es einfach auch eine gute Verbindung war. Und es gut, eine gute Alternative war. Ich war schneller als mit dem Auto, ich war schneller als mit dem Flieger. Und von daher ist es doch eine super Option. Und ich glaube, wenn...
Ja, aber das macht man ja immer. Und ich mache das auch. Wer fliegt, wenn es eine gute Bahnverbindung gibt?
Eben.
Aber zeig mir, wo ist es in den letzten 12 Monaten mit meiner Reise, mit meinen Bahnreisen überhaupt alles etwas geklappt hat.
Ja gut, das ist halt...
Ich bin ohne Heizung und ohne Licht 3 Stunden lang Richtung Münster gefahren, in ein EC, ja?
Mhm.
Und dann.
Aber du bist angekommen.
Ich bin ja sehr mit kalten Händen angekommen und ich dachte, ich bin alleine in diesem Zug, weil ich wirklich niemanden gesehen habe, außer mein Handy. Und es gab Wasser. Ich durfte ja Wasser kaufen, ansonsten gab es nichts zum Essen. Und wir haben 3 Stunden Verspätung, genau. Und ich musste Maske tragen, obwohl ich nicht mal meine Nase gesehen habe und alleine saß.
Ja, mein Herz, ist okay. Also, was können wir noch tun? Wir haben kein Haus gebaut, zum Beispiel.
Wir können es nicht leisten. Wenn wir es leisten, dann würde ich auch machen.
Egal, wir haben es aber nicht gemacht bisher. Das heißt, jetzt unser CO2-Fußabdruck eigentlich noch fällt. Dafür können wir sehr viel fliegen.
Kann man eigentlich auch seine ökologische Bilanz auch in der Vergangenheit mit einziehen?
Wie meinst du, von den Generationen davor?
Nee, zum Beispiel in meiner Kindheit haben wir kein Auto gehabt und nur mit Esel unterwegs gewesen.
Ja, klar.
10 Jahre lang.
Du kannst.
Cool.
Ja, klar.
Ja.
Gut, dass ihr einen Esel und keine Kuh hattet.
Ich habe 2 Mal in meinem Leben, bis ich 18 war, Urlaub gemacht habe. 2 Mal mit dem Bus, mit noch 50 anderen Leuten Richtung Ägypten.
Ja.
Ich bin doch klimaneutral.
Du atmest und pupst. Das macht's schon. CO2. Jeder Mensch von uns.
Also wenn ich jetzt Massenmörder werde, dann werde ich die Klima was du gut tun?
Weiß ich nicht. Kommt darauf an, was du dann mit den... Oh Gott, wir sollten das nicht weiterführen, dieses Gespräch.
Ja, ich gucke gerade ganz viel True Crime Sachen. Und wenn du nicht da bist, dann sogar nicht mit Kopfhörer. Zum Einschlafen.
Ja, überrascht mich nicht.
Ich glaube, meine Nachbarn kriegen Albträume.
Ich glaube, kann ich mir gut vorstellen.
So, mein Herz, wir haben ja ganz viele Briefe bekommen von super netten Leuten, die uns geschrieben haben, diesmal weniger Kritik, sogar halt so persönliche Betrachtung ihrer binationaler Beziehung oder Ehe. Nächstes Mal müssen wir darüber reden. Wir müssen auch darüber reden, warum ich einen Albtraum nachts habe von Erdogan, der vor meinem Bett steht und ich kann mich nicht bewegen. Danke, dass du mir geholfen hast, aufzuwachen. Vielleicht reden wir über Albträume und Binationalität, ob du auch in deiner Kindheit diese hilflosen Träume gehabt hast. Wir können das auch sehr gerne vielleicht psychologisch betrachten. Schreibt uns Themen vor oder macht Vorschläge für Themen, folgt uns, kauft mein Buch, sei nett zu mir und meine Frau, schreibt keine Kritikpunkte.
Teilt den Podcast, erzählt euren Freunden und Freundesfreunden und Freundinnen von Freundinnen und Freunden von Freundinnen von unserem Podcast.
Und du glaubst, dass es so funktioniert? Guck mal, wie es funktioniert. Lieber Mithörer, ich mache euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt.
Klar.
Teilt das, ich werde das mit Big Data Suchmaschinen bearbeiten und wenn sie das nicht machen, werde ich vor Ort sein.
Ja, ich wollte gerade sagen, worüber haben wir eine halbe Stunde gerade gesprochen?
Übrigens, unsere Podcast ist nachhaltig.
Sehr.
Und grün. Absolut. Und klimaneutral.
So, mein Herz. Mein Urlaubsprogramm ruft. Ich muss mich ein bisschen entspannen. Jawohl.
Ja, mach Urlaub mit deinen Eltern. Und ruf an. Ich will dich und vor allem will ich meine Tochter sehen.
Per Videoanruf, ja, können wir machen. Ja.
Ja, bitte. Danke euch, danke dir. Ich muss jetzt mich von dir auch offiziell verabschieden. Die Leute sind draußen und warten, dass sie reinkommen. Und nächstes Mal dann vor Ort mit uns zwei, wenn unsere Ehe diese Urlaub überlebt.
Ich bin zuversichtlich und freue mich auf das nächste Mal wieder direkt dir gegenüber sitzen zu können im Studio, live und in Farbe.
Das heißt, es ist egal, was ich mache zu Hause, du wirst immer noch meine Frau bleiben.
Nein, das ist nicht egal, was du machst zu Hause. Es gibt schon ein paar Bedingungen, aber ich glaube, die Chancen stehen gut.
Cool.
Tschüss.
Was in Allgäu passiert, bleibt in Allgäu. Was in Berlin passiert, bleibt in Berlin. Außer Herpes, der kommt überall mit.
Wie gut, wie schade, dass ich mit meinen Eltern unterwegs bin. Na gut. Okay. Ja. Tschüss.
Tschüss.